Guten Abend, herzlich willkommen zum Bericht aus Berlin. Am Mittwoch reden sie also doch wieder, die SPD und die Union. Und schon hagelt es von beiden Seiten Bedingungen und die Drohung, zur Not eben neu zu wählen. Die Union ist besorgt, die SPD könnte den Preis für eine Rückkehr in die Große Koalition zu hoch treiben. Einen Hebel, die CDU unter Druck zu setzen, hat Martin Schulz gerade wiederentdeckt. Europa. Wer ist der beste Partner von Macron? Wer hat an der Seite des französischen Präsidenten die besten Reformideen? Das könnte eine der zentralen Fragen für die Regierungsbildung sein. Marion von Hahn.
Für Deutschlands Sozialdemokraten ist es 5:12. Das gilt für die SPD, aber auch für die EU, glaubt Martin Schulz. Auf dem Parteitag diese Woche verknüpft er beide als einziges Mittel, Frust und Ängsten der Menschen beizukommen.
Deshalb sind wir die Europapartei, weil es Europa ist und nur Europa kann es in dieser Globalisierung die Regeln durchzusetzen, die diese Auswüchse unter Kontrolle bringen.
Es ist ein Kampf gegen die Zeit. Noch hat die EU ihr Versprechen von Wohlstand und Sicherheit nicht eingelöst. Mit Frankreichs Präsident Macron wächst die Hoffnung, dass die EU es noch schaffen kann. Was erzählen uns die Populisten? Sie hätten die Lösung? Sie würden uns schützen? Dabei sind alle Probleme unserer Zeit global. Der Klimawandel, die Digitalisierung, die Flüchtlingsströme bis hin zum Terrorismus. Es sind globale Probleme. Ein Land, das sich allein hinter seinen Grenzen zurückzieht, wird sich dagegen kaum schützen können. Beispiel Flüchtlinge. Direkt vor Europas Toren in Libyen warten ca. 800.000 Menschen sehnlichst auf die Überfahrt nach Europa. Sie vegetieren in Lagern wie zu Zeiten des Sklavenhandels. Geschlagen, missbraucht, verkauft.
Wenn wir Europäer in Mali, Niger, Nigeria, Libyen, Afrika, Eritrea, Palästina gemeinsam auftreten mit einem Entwicklungshilfekonzept, haben wir Autorität.
Der CDU-Politiker fordert einheitliche und niedrige Leistungen für Asylbewerber.
Die auch bei den Standards für Asyl, für materielles Asylrecht, für Asylverfahren in Europa angeglichen wird. Denn nur dann wird die Sogwirkung nach Deutschland entsprechend zurückgehen.
Nur macht die SPD damit? Die Zeit drängt, auch beim Wohlstand für alle. Die Internetgiganten Google, Facebook und Amazon erzielen riesige Gewinne in der EU und zahlen darauf lächerlich geringe Steuern. Wir können nicht akzeptieren, dass europäische Unternehmen besteuert werden und internationale fast gar nicht.
Das ist in Deutschland, in Europa insgesamt ein ganz großes Problem, weil die Menschen das Gefühl haben, wenn der Florist, der Optiker, der Metzger ganz brav seine Steuern zahlt, wieso dann nicht Facebook und Amazon? Also was Macron hier vorschlägt, ist etwas, wo wir definitiv mitgehen werden.
Bei der Beschreibung der Probleme sind sich die meisten einig. Nur wie man sie bekämpft, da gehen die Meinungen auseinander. SPD-Chef Schulz folgt Präsident Macron.
Wir brauchen einen europäischen Finanzminister, der diesen Unterbietungswettbewerb beim Steuerdumping eindämmt und der endlich der unsäglichen Steuerflucht ein Ende setzt in Europa.
Merkel geht das zu weit, besonders Schulz' Vorschlag der Vereinigten Staaten von Europa.
Ich glaube, dass diese Handlungsfähigkeit jetzt im Vordergrund stehen sollten und nicht eine Zieldefinition, ob das, wie immer man das nennt.
Nur noch ein Jahr für Reformen, dann haben wir Europawahlkampf. Und dann ist es zu spät für das Versprechen von Sicherheit und Wohlstand.
Ja, und in Goslar begrüße ich Sigmar Gabriel, den geschäftsführenden Außenminister. Herr Gabriel, Martin Schulz hat gefordert, die Vereinigten Staaten von Europa bis 2025 und wer da nicht mitmachen wolle, der solle eben draußen bleiben. Ist das wirklich der richtige Weg, Europa stark zu machen oder spaltet das nicht?
Frau Hassel, ich vermute, dass Sie mich gerade angesprochen haben. Ich kann Sie nur ganz schlecht verstehen. Und ich vermute, es geht um die Vereinigten Staaten von Europa. Das ist aber jetzt für mich nur so eine Vermutung dessen, was ich da so bruchstückhaft von Ihnen gehört habe. Ich kann dazu nur sagen, dass ja ganz häufig Politik dafür kritisiert wird, dass sie angeblich keine Visionen habe, keine Vorstellung über die Zukunft. Und jetzt hat mal jemand eine Idee, nämlich Martin Schulz, die Idee, wie sich es mit Europa weiterentwickeln soll. Und dann fallen gleich alle über ihn her. Denn jetzt müssen wir erstmal darüber reden, was das eigentlich ist. Das ist das Ziel, dass Europa in Zukunft die Interessenvertretung der Bürgerinnen und Bürger des Kontinents in der Welt ist. Das schaffen wir nämlich als Nationalstaat nicht mehr alleine. Die Welt verändert sich. Asien wird größer, Lateinamerika, Afrika. Wir in Europa, wir werden kleiner. Und wenn wir nicht zusammenstehen, dann werden unsere Kinder in der Welt keine Stimme mehr haben. Das ist die Idee, die er dort vorgestellt hat. Das ist kein Widerspruch zu dem Europa der Vaterländer oder Mütterländer, das viele sehen, sondern es ist eine neue Idee von Europa als Interessenvertretung unserer Bürgerinnen und Bürger in der Welt. Das hat Europa bislang nicht getan. Das wäre wirklich nötig. Und ich bin froh, dass mal jemand eine große Idee vorgestellt hat. Sonst fordern wir das immer, jetzt macht's einer und dann wird gleich über ihn hergefallen.
Nein, wir fallen nicht über ihn her, aber die Menschen scheinen es nicht so wirklich hier mitzunehmen. Das ist nicht der Schwung à la Macron. 48% der Deutschen hier haben gesagt, wir wollen so etwas nicht.
Also 48% der Deutschen wollen ein Europa nicht, wie sie es jetzt kennengelernt haben. Sondern ein Europa, das zu bürokratisch ist, das sich in die Kleinteiligkeit unseres Lebens einmischt. Das will er auch nicht, das wollen niemand, auch die Sozialdemokraten nicht. Aber wenn Sie die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland fragen, sind Sie der Überzeugung, dass Europa in der Welt die Stimme sein muss für Freiheit und Menschenrechte, für fairen Handel, für Frieden, für Abrüstung, für Wiederaufbau, für die Bekämpfung des Hungers in der Welt, dann würden ganz sicher weit mehr als 80-90% sagen, ja, das ist richtig. Das tut Europa aber derzeit nicht, sondern die Nationalstaaten sind alleine unterwegs. Frankreich, wir, Italien, Großbritannien, das muss sich ändern.
Okay.
Und wenn Sie die Leute natürlich, die Menschen danach fragen, wie sie Europa heute sehen, dann gibt es viel Skepsis wegen der Bürokratie. Aber wenn wir über die Frage reden, was muss Europa morgen sein, dann werden Sie gerade unter jungen Menschen viel Zustimmung erfahren.
Prima. Wir haben so ein leichtes Problem mit der Tonkommunikation. Ich hoffe, Sie hören mich aber. Die Überschrift, die die Union jetzt der Großen Koalition setzen will, sagen Sie, könnte starker Staat heißen. Ein Staat, der sich kümmert bei Sicherheit, Migration, Integration. Wäre das etwas, wo die SPD mitgehen würde?
Also, dass sich Politiker und Journalisten manchmal nicht gut verstehen, das wissen wir ja. Derzeit liegt's aber wirklich an der Leitung. Ich kann sie ganz schwer nur verstehen.
Starker Staat.
Ich habe herausgehört, dass Sie fragen, wie das mit Sicherheit und Sicherheit der Grenzen und Migration ist. Wenn das Ihre Frage war, ja, ich glaube, dass Europa da wesentlich mehr zusammen machen muss, dass wir das nicht alleine mehr können. Und davon sind wir allerdings noch ein Stück entfernt. Aber wir haben zum Beispiel vor 14 Tagen einen Gipfel gemeinsam mit allen afrikanischen Staaten gehabt. Zum ersten Mal ist das Thema Flucht und Migration und all die schrecklichen Folgen, die das für Menschen hat, von beiden gemeinsam angepackt worden. Das ist ein erster Schritt dazu, zu einer gemeinsamen europäischen Außenpolitik und auch einer afrikanischen. Ich glaube, dass das schon Mut machen kann, was wir da erlebt haben.
Herr Gabriel, entschuldigen Sie bitte die schlechte Tonqualität. Das nächste Mal hoffentlich wieder so, dass wir uns akustisch besser verstehen. Herzlichen Dank. Für die SPD ist sie eine Herzensangelegenheit, für die Union ein rotes Tuch, die Bürgerversicherung. Sie soll das Nebeneinander von gesetzlicher und privater Krankenversicherung beenden und dafür sorgen, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer wieder die Finanzierung des Gesundheitssystems zu gleichen Teilen schultern. Befürworter jubeln über das Ende der Bevorzugung von Privatpatienten. Kritiker sehen darin eine Bevormundung und Beschneidung der individuellen Wahlfreiheit. Tamara Anthony über Vor- und Nachteile.
Mit schönen Bildern und rührigen Geschichten machen die privaten Krankenversicherungen derzeit auf sich aufmerksam.
Ich bin jetzt seit 18 Jahren Hebamme und das sind pro Jahr so 120 Geburten in etwa. Ein ganzes Dorf.
Die Aussage der kleinen Filme ist immer die gleiche.
Würden sich die nicht untermischen, die Privatpatienten? Dann hätte ich mit Sicherheit ein Problem. Ja, dann ist die Frage, ob ich weiterarbeiten kann.
Dankbarkeit gegenüber der Privatversicherung. Doch die Stimmung auf der Straße ist eine andere.
Ungerechtigkeit. Also wenn man nicht privat ist, dann hat man Schwierigkeiten, bestimmte Termine zu bekommen.
Sind doch alle gleich, dann sollten wir auch alle gleich behandelt werden.
Das finde ich nicht so gut, sag ich mal, ja, ne, dass es so zwei Klassensysteme gibt in der Medizin, sag ich mal.
Eine Ungerechtigkeit findet auch die SPD und will sie beseitigen. Sie wollen den Ärzten den Anreiz nehmen, Privatpatienten zu bevorzugen.
Die Bürgerversicherung bedeutet, dass wenn jemand zum Arzt kommt, der Arzt für jeden Patienten das gleiche Honorar bekommt. Das heißt, die Honorarsysteme, die jetzt nebeneinander bestehen, die wurden abgeschafft. dann gibt es keinen Anlass mehr, Privatversicherte bei der Terminvergabe oder bei der Behandlung zu bevorzugen.
Das zusätzliche Honorar, das Ärzte, Hebammen und Co. jetzt über die Privatversicherten machen, will die SPD künftig ausgleichen. Kostenpunkt bis zu 11 Milliarden Euro im Jahr. Trotzdem ist eine einheitliche Honorarordnung keine rote Linie für die CDU.
Wenn eine Koalition mit der SPD an einer vermeintlichen Ungleichbehandlung scheitern würde, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir in solche Überlegungen treten.
Ärzteversammlung in Berlin, das Thema bringt sie hier in Rage. Denn während bei den Privatversicherten alles bezahlt wird, was medizinisch möglich ist, darf bei den Kassenpatienten nur bezahlt werden, was nötig ist. Indem der Honorartopf gedeckelt ist, sollen die Ärzte bei Kassenpatienten zur Sparsamkeit gezwungen werden.
Wenn sie eine begrenzte Menge Geld haben, können sie eben auch Leistungen streng genommen nicht unbegrenzt einfordern. Und das ist das Grundproblem in der gesetzlichen Krankenversicherung.
90 Brust-Ultraschall-Untersuchungen werden Gynäkologin Christiane Wessel im Quartal bezahlt. Schon jetzt hat sie 50 mehr gemacht, finanziell ein Minusgeschäft. Sie befürchtet, dass künftig für alle die Leistungen gedrosselt werden.
Und damit wird Zweiklassenmedizin nicht abgeschafft. Und wenn die Politik dann sagt, das und das und das gehört dazu und das wird nicht mehr möglich sein, dann wird es wieder so sein. Die einen können sich's leisten, es sich zusätzlich zu kaufen, und die anderen werden sich's nicht leisten können.
Teuer oder eine Zweiklassenmedizin durch die Hintertür, befürchten die Ärzte. Für die SPD aber ist es eine Gerechtigkeitsfrage und damit eine Kernforderung für die nächste Koalition.
Ja, und in Flensburg ist uns jetzt Robert Habeck zugeschaltet, Umweltminister und stellvertretender Ministerpräsident in Schleswig-Holstein und Hoffnungsträger der Grünen. Hallo nach Schleswig-Holstein. Ich hoffe, Sie können mich hören, Herr Habeck.
Ich höre Sie klar und deutlich.
Das heißt, Herr Gabriel. Wunderbar. Dann, bevor wir über Ihre eigene Zukunft reden, bleiben wir kurz beim Beitrag und reden über die Bürgerversicherung. Auch die Grünen fordern eine Bürgerversicherung. Trauen Sie der SPD zu, diese gegen den Widerstand der Union durchzusetzen?
Kann ich nicht sagen. Wir fordern auch eine gleiche Behandlung der Patienten und ein Ende von einer Zweiklassenmedizin. Ist das richtig? Bei den Sondierungsgesprächen, die wir geführt haben, sind wir so weit nicht gekommen, das wirklich zentral zu behandeln, weil der Widerstand von FDP und CDU und CSU sehr groß war. Die FDP ist nun nicht dabei. Vielleicht hat die SPD mehr Erfolg.
Herr Habeck, kommen wir aber zu der Neuigkeit des Grünen Tages. Sie haben jetzt den Hut in den Ring geschmissen, um Cem Özdemir als Parteivorsitzender der Grünen zu beerben. Kann man eine Partei von Kiel ausführen?
Nein, das ist auch gar nicht der Plan, sondern mir ist bewusst, sollte ich Parteivorsitzender werden, dass ich meine Zeit und auch meine Zukunft in Berlin verbringen werde. Aber in Schleswig-Holstein ist die Koalition noch jung. Wir sind ja eine Jamaika-Regierung. Wir haben die Turbulenzen von Berlin auch hier voll abbekommen. Und weil die Regierung noch jung ist, habe ich auch hier eine Verantwortung übernommen, auch Menschen gegenüber. Und ich möchte die gerne verantwortungsvoll zu Ende bringen oder weitergeben. Das heißt, ich kann nicht holterdiepolter raus. Sollte das die Einstellungsvoraussetzung sein, kann ich dann doch nicht antreten.
Herr Habeck, Sie hatten, wenn ich das richtig gelesen habe, eine Übergangsfrist von einem Jahr angekündigt. Das heißt, Sie halten die Chance für Neuwahlen, schnelle, eher für gering. Denn einen Bundestagswahlkampf könnte man ja auch nicht von dort organisieren.
Das ist richtig. Wenn es Neuwahlen gibt, dann haben wir eine völlig andere Situation. Wir hatten uns auf dem letzten Parteitag ja darauf verständigt, wir warten erstmal ab, wie sich die nächsten 14 Tage entwickeln, wie sich die SPD entscheidet. Nun haben sie sich für Gespräche entschieden. Wenn das alles zu nichts führt, dann hat Deutschland nochmal eine neue Situation. Mhm. Wir sind eben in einer total instabilen Lage in Deutschland und da muss man darauf auch reagieren. Mhm. Aber wir und ich gehe jetzt davon aus, dass Ende Januar der Bundesvorstand der Grünen neu gewählt wird. Und man mit irgendeiner Annahme muss man ja arbeiten. Und deswegen glaube ich, dass es zu einer großen Koalition oder einer Tolerierung einer Minderheitsregierung kommen wird.
Herr Habeck, was würde denn mit Ihnen anders werden als mit Cem Özdemir? Was wären Ihre Akzente?
Naja, zwei Sachen, glaube ich, bringe ich mit, die davor nicht so stark in Berlin ausgeprägt waren. Ich bin bewusst kein Kandidat eines Flügels. Ich weiß, dass ich immer als Realo bezeichnet werde. Ich will auch gar nicht die Flügel abschaffen. Aber ein Bundesvorstand, der sich nach einer Flügellogik zusammensetzt, eine Partei, die sich so versteht, dass sie vor allem den Interessenausgleich ihrer eigenen Strömung organisiert, ist keine politische Partei. Mhm. Da habe ich gar keine Lust mitzuspielen. Und das ist sozusagen Plan, das und Ansage, das zu überwinden. Und zweitens habe ich natürlich dann 6 Jahre Regierung auf dem Buckel. Mhm. Und das heißt, grüne Politik in der Umsetzung war mein Alltag. Und deswegen bringe ich diese Erfahrung, dass Menschen sich auch immer betroffen fühlen, alleine wie man redet, geschweige davon, wie man Energiewende, Stromnetzausbau und so weiter umsetzt, mit. Und vielleicht können wir da ein bisschen mehr die Menschen mitnehmen.
Herr Habeck, Sie hatten auch gesagt in diesem Interview mit der Taz, Sie wollen eine bindende Kraft der linken Mitte entfalten bei den Grünen. Was würde das denn bedeuten für eine mögliche Regierung Schwarz-Grün, auf die ja noch in beiden Parteien, bei der CDU und bei Ihnen durchaus der ein oder andere ja hofft?
Ja, die Frage ist, worüber wir reden. Wenn wir darüber reden, was in 3-4 Jahren in Deutschland los ist, dann, soweit man das antizipieren kann, muss man sagen, dass die CDU sich ja im Moment nicht gerade in der Mitte erneuert, sondern eher wie fast alle Parteien nach rechts oder an die nationalen Grenzen gezogen werden. Und ob die SPD in der großen Koalition, einer möglichen Koalition, die Kraft hat, sich programmatisch und intellektuell zu erneuern, da bin ich mal gespannt. Also kommt es ja auf die Grünen an. Und das ist genau meine Ansage. Wir haben die Chance, eine führende, eine progressive, liberale, freiheitliche, aber progressive, fortschrittliche Politik zu machen und vielleicht auch die Attraktion dafür zu gewinnen. Und dann werden wir gucken, wohin uns das führt. Aber wir werden uns auf keinen Fall verstecken und sagen, jetzt warten wir mal, dass andere auf uns zukommen, sondern wir werden schon selbst um Mehrheiten kämpfen müssen.
Ganz kurze Frage noch. Jens Spahn hat heute gesagt, naja, wenn die SPD nicht mitmacht, dann gibt's eben eine Unionsregierung, Minderheitsregierung. Wäre das gut für die Grünen, weil sie viel durchsetzen könnten bei der Mehrheitsbeschaffung, oder wäre das ein Horrorszenario? Kurze Antwort bitte.
Das hat mit den Grünen gar nichts zu tun. Ob das gut ist für Deutschland, würde sich zeigen. Intellektuell und theoretisch ist das ein spannendes Experiment. Ob das in Zeiten wie diesen die richtige Antwort ist, das wage ich mal zu bezweifeln. Aber wenn nachher nur noch die Neuwahlen überbleiben, dann meinetwegen eine Minderheitsregierung probieren. Aber mit den Grünen hat das erstmal wenig zu tun, sondern mit der Verantwortung für Deutschland. Und da müssen sich jetzt SPD und CDU tief in die Augen schauen.
Sagt selbstbewusst Robert Habeck. Herr Habeck, ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind, dass wir Sie heute an diesem Tag hatten mit der Neuigkeit. Herzlichen Glückwunsch, hätte ich fast gesagt. Ja, aber so weit ist es ja noch nicht. Das war's schon wieder vom Bericht aus Berlin. Mehr zur Bürgerversicherung sehen Sie gleich in der Tagesschau. Ab 19 Uhr tagt übrigens der Parteivorstand der CDU, um über das anstehende Gespräch mit der SPD zu beraten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen zweiten Advent und entschuldige mich für unsere Tonprobleme heute. Machen Sie es gut.